Ich gehöre zu der Generation, die Raumschiff Enterprise noch geguckt hat. Insofern, man muss nur mit einem Gerät über die Stelle fahren und schon weiß man, was man hat. Nein, das sind natürlich Zukunftsvisionen, ja, aber wir sprechen ja auch jetzt über die Zukunft.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Nachdem wir uns in Teil 1 unserer kleinen Serie über das Wesen, Können und Gewissen der KI informiert haben, geht es nun weiter mit dem Hochrisiko-KI-System, die KI als Unterstützung von Diagnostik und Behandlung. Dazu gibt es in der Europäischen Union eine KI-Verordnung, der Artificial Intelligence Act, AIA, oder kurz AI Act genannt. Und der ist seit August 2024 in Kraft und ab dem 2. August 2026 mit einer Übergangsregelung für Hochrisiko-KI bis August 2027 vollständig anwendbar. Und in ihm wird das alles geregelt. Für Arzt- und Psychotherapiepraxen hat dies erhebliche rechtliche und operative Relevanz. Eine aktuelle Studie des IT-Beratungsunternehmens NTT Data besagt denn auch, dass mehr als die Hälfte der Gesundheitsorganisationen in den nächsten 2 Jahren in generative KI investieren wollen und auch müssen. Wer trägt die Verantwortung für KI-Anwendungen in der Arztpraxis? Wie müssen Patienten aufgeklärt werden? Welches Recht auf KI-basierte Methoden in der Arztpraxis haben Patienten? Auch das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Und dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Hochrisiko-KI-Systeme. Und ich freue mich, auch hierfür wieder unseren Experten, Professor Dr. Jörg-Heinz Uwe Dettling, begrüßen zu dürfen. Professor Dettling ist Rechtsanwalt in Stuttgart, seit 2019 Honorarprofessor an der Universität Hohenheim in Stuttgart, hält Vorlesungen zum Thema KI-Recht und Digitalrecht und zum Gesundheitswirtschaftsrecht. Lieber Herr Professor Dettling, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Schönen guten Tag und vielen Dank für die erneute Einladung.
Wir hatten ja schon im ersten Teil gehört, dass in den Arztpraxen, in den Psychotherapiepraxen und Krankenhäusern in Deutschland mittlerweile schon viele KI-basierte Methoden zur Anwendung kommen. Angefangen bei Text- und Sprachverarbeitung, Übersetzungsprogramme bis hin zu robotergestützten Chirurgie. Diese KI-basierten Methoden werden in der EU-Verordnung zur KI im sogenannten AI Act in verschiedene Risikogruppen eingeteilt. Was ist jetzt eigentlich diese neue EU-Verordnung zur künstlichen Intelligenz, dieser AI-Act der Europäischen Union?
Der AI-Act ist unmittelbar wirksames Recht, auch in den Mitgliedstaaten. Wir unterscheiden ja zwischen Richtlinien, die erst noch umgesetzt werden müssen. Früher gab es beispielsweise im Medizinproduktebereich eine Richtlinie und dann das deutsche Medizinproduktegesetz, die das umgesetzt hat. Bei Verordnungen ist es anders. Verordnungen gelten unmittelbar aus Europa. Da muss im Prinzip nichts mehr umgesetzt werden. Da muss national nur noch geregelt werden, welche Behörde ist zuständig für die Überwachung etc. Aber der eigentliche Regelungsgehalt, der ist schon fix und fertig, unmittelbar wirksam in der Verordnung geregelt. Und der AI-Act ist etwas Besonderes, muss man sagen, auch weltweit. Etwas Besonderes, wenn wir schauen in die USA oder nach China. In den USA, da stehen die Zeichen ja wieder auf völlige Liberalisierung, keine Regulierung. In China beispielsweise geht es darum, KI hauptsächlich zu Staatszwecken, staatlichen Überwachungszwecken einzusetzen. Und die Europäische Union hat sich für einen dritten Weg entschieden, nämlich zu sagen, wir möchten KI als Technologie natürlich auch haben. Wir möchten sie auch fördern. Wir möchten aber auch, dass die KI unseren Werten entspricht und so eingesetzt wird, dass sie in unsere Wertordnung passt. Und das ist die Grundidee des AI-Acts, dass also auch der Einsatz von KI dem Menschen dienen soll, dass die Menschenrechte hierbei gewahrt werden, sonst kein Schaden angerichtet wird, Risiken so weit wie möglich begrenzt werden, aber wie gesagt umgekehrt auch Chancen so weit wie möglich genutzt werden.
Jetzt gibt es ja aus dem Grund auch diese Risikoeinteilung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was besagt die oder was beinhaltet die?
Die Risikoeinteilung ist sehr ähnlich wie auch bisher schon bei den Medizinprodukten. Also bei den Medizinprodukten kennen wir ja auch die Einteilung in Klasse 1, Klasse 2a, Klasse 2b, Klasse 3. So ähnlich geht im Prinzip auch der AI Act vor, jedenfalls bei bestimmten Arten von KI-Systemen, nämlich solchen, die auch sonst in der Europäischen Union schon reguliert sind, wie beispielsweise im Medizinproduktebereich. Also der AI Act sagt hier, ein Hochrisikosystem ist ein System, das durch bestimmte andere Verordnungen der Europäischen Union schon in bestimmter Weise reguliert ist. Ein Beispiel, wie gesagt, sind Medizinprodukte. Und hier sagt er, alle Medizinprodukte, die nach der Medizinprodukteverordnung einer Kontrolle durch einen Dritten bedürfen, also insbesondere durch eine benannte Stelle zertifiziert werden müssen, die sind dann gleichzeitig auch Hochrisikosysteme im Sinne des AI Acts, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass das Medizinprodukt auch eine KI als KI-Software mit beinhaltet bzw. mitnutzt. Also in diesen Fällen findet dann kombiniert sowohl der AI Act, die KI-Verordnung, als auch die Medizinprodukteverordnung Anwendung. Ein solches KI-Medizinprodukt muss beiden Verordnungen entsprechen, sowohl dem AI Act und dessen Anforderungen an das richtige Training beispielsweise, an sonstige Anforderungen, über die wir sicherlich noch sprechen werden, aber auch den Anforderungen des Medizinprodukts an die Sicherheit, an die Verlässlichkeit, an die Richtigkeit auch der Ergebnisse dieses Medizinprodukts.
Jetzt gibt es ja dann sehr viel verschiedene Risikobereiche und es gibt ja auch, denke ich mal, mit geringem Risiko und da würde ich doch mal die Chatbots dazu zählen oder virtuelle Assistenten, zum Beispiel bei der Terminvergabe. Ja, also gibt es ja mittlerweile ganz viele. Ja, hier ist Bernd, Ihr Chatbot, der Ihnen jetzt bei der Terminvergabe hilft oder wie auch immer Sie dann heißen. Was ist da jetzt wichtig für die Betreiber? Also was müssen die wissen? Wie müssen Patienten über diesen Einsatz informiert werden? Und was ist für Patienten wichtig, wenn sie jetzt da in der Praxis anrufen, Termin möchten und sind jetzt mit einem virtuellen Assistenten verbunden?
Also hier sieht man auch, wie wichtig die genaue Abgrenzung ist. Ist der Algorithmus, ist die Software, die hier eingesetzt wird, auch tatsächlich ein Medizinprodukt? Das ist nur dann der Fall, wenn sie so zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken eingesetzt wird, und zwar anhand der individuellen Patientendaten. Also wenn ich die individuellen Patientendaten eingeben muss und dann der Algorithmus ein Ergebnis ausspuckt, ein bestimmtes diagnostisches Ergebnis oder eine bestimmte Therapieempfehlung auf der Basis dieser individuellen Patientendaten eingibt, dann ist es ein Medizinprodukt. Das ist ja bei Chatbots nicht der Fall. Ja, also die Chatbots oder gegebenenfalls nicht der Fall. Man muss da drauf achten. Ne? Nicht, dass der Chatbot schon anfängt, sozusagen Diagnosen selber zu machen oder auch therapeutische Empfehlungen zu geben. Hier haben wir natürlich auch Grenzbereiche. Insofern ist das Erste, was man bei einem solchen Chatbot in der Tat beachten muss, welchen Inhalt er hat. Was tut er? Geht er so weit, dass er selber Diagnosen erstellt oder Therapieempfehlungen gibt? Dann ist er Medizinprodukt, richtigerweise. Stellt sich auch für viele die Frage, ob zum Beispiel ChatGPT nicht in Wirklichkeit schon ein Medizinprodukt ist. Und dann darf ich natürlich diesen Chatbot nur einsetzen, wenn er als Medizinprodukt zertifiziert ist. Solange sich der Chatbot aber nur auf Terminsvergaben etc. beschränkt und nicht selber Ärztin oder Arzt spielt, habe ich dann in diesem Fall kein Hochrisiko-KI-System. Aber auch hier muss man nochmal aufpassen, wenn zugleich eingebaut sind beispielsweise Gesichtserkennungsfunktionen, dann kämen wir in eine andere Kategorie von Hochrisikosystemen als die, die ich vorhin beschrieben habe. Es gibt nämlich noch eine weitere Kategorie von Hochrisikosystemen, die nicht darauf abstellt, ob diese Systeme schon durch andere, bestimmte andere Regulierungen reguliert sind, sondern eben auch eine eigenständige Auflistung von Systemen, die Hochrisiko-KI-Systeme sind und die auch der AI-Act hier vornimmt. Und dazu gehören etwa Gesichtserkennungssysteme. Dazu gehören auch Systeme im Zusammenhang mit der Auswahl von Arbeitnehmern beispielsweise. Also auch solche Systeme können Hochrisiko-KI-Systeme sein. Und auch solche Systeme dürfen dann erst auf den Markt gebracht werden und eingesetzt werden, wenn sie nach der KI-Verordnung, nach dem AI-Act zertifiziert sind. Solange ich aber außerhalb dieses Hochrisikosystembereichs bin, muss ich eigentlich als Chatbot nur sagen, ich bin kein Mensch. Ich bin also ein Chatbot. Sie sprechen hier nicht mit einem Menschen. Und vielleicht haben Sie es schon gesehen, in der Zwischenzeit ist auch bei Large Language Models, bei allgemeinen Chatbots, die man in der EU hier abrufen kann, der Hinweis enthalten. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Chatbot, ich bin eine KI. Also dieser Hinweis muss gegeben werden, um Transparenz dafür zu schaffen, dass man jetzt nicht mit einem Menschen spricht. Das kann ja immer täuschend ähnlicher werden, sondern dass man hier weiterhin mit einer KI, mit einer Software, mit einem Algorithmus spricht.
Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, Sie haben ja gesagt, Patientendaten eingeben. Wenn jetzt ein Patient einen Termin möchte, wird er natürlich auch nach Namen gefragt, Geburtsdatum, wahrscheinlich auch nach seiner Versicherung, eventuell auch nach seinem Anliegen. Warum er kommt, um einfach auch, sage ich mal, ein bisschen zu checken, wie schnell muss er einen Termin bekommen? Ist es was Akutes oder ist es etwas, was warten kann? Wir wissen ja alle, dass die Wartezeiten mittlerweile in den Praxen sehr lange sind. Was bedeutet das für den Datenschutz?
Der Datenschutz bleibt unberührt und muss auch im Zusammenhang mit KI eingehalten werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Also Sie dürfen als Ärztin oder als Arzt nicht beispielsweise einfach nur ChatGPT oder ein sonstiges allgemeines Sprachmodell nutzen, da Patientendaten eingeben und so Ihren Arztbrief erstellen lassen. Das wäre datenschutzrechtswidrig, weil da plötzlich Daten natürlich in einer Cloud landen, von der nicht sichergestellt ist, dass der Datenschutz gewahrt ist. Das heißt, Sie müssen im Zusammenhang mit KI die allgemeinen Anforderungen an den Datenschutz gewährleisten. Das heißt, Sie dürfen die Daten entweder nur auf Ihren eigenen Servern verwenden, speichern, verarbeiten. Wenn Sie in die Cloud gehen, dann müssen Sie eine sichere Cloud hier verwenden mit C5-Zertifikat. Und das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und wirklich auch schon hochreck sozusagen der IT-Organisation in der eigenen Arztpraxis. Wie stelle ich sicher, dass die Patientendaten, die hier aufgenommen werden, auch tatsächlich vertraulich bleiben und nach Datenschutzgrundverordnung nur verarbeitet werden?
Dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Rechte und Pflichten haben denn die Patienten jetzt, wenn sie mit einem virtuellen Assistenten sprechen?
Das ist eine interessante Frage. Sie haben, was die Pflichten anbelangt, keine Pflichten, würde ich sagen. Es gibt im Zusammenhang mit Hochrisiko-KI-Systemen natürlich die Regelung, dass wenn ich als Nutzer eine KI manipulativ nutze, also beispielsweise selber mit Daten füttere, sodass ich die KI damit verwirre. Weil es gibt ja auch KI-Systeme, die weiterlernen anhand der eingegebenen Daten. Und wenn ich natürlich dann Daten eingebe als Nutzer, die dann dieses Weiterlernen in eine Richtung drängen, dass die allgemeine Regel, die der Algorithmus, das allgemeine Muster, das er aus jedem Lernen sozusagen mitliest oder mit weiterbildet, mit weiter verbessert oder jedenfalls verändert. Wenn sich die allgemeine Regelung dadurch dann verschlechtert, dann werde ich als Nutzer plötzlich selber zum Hersteller. Und weil ich aber die Anforderungen als Hersteller nicht erfülle, mache ich mich damit strafbar, damit bringe ich, als wenn ich als Nutzer eine KI so manipuliere, dass ich selber Hersteller bin, bringe ich praktisch eine KI in Verkehr, ohne dass sie die Anforderungen erfüllt und mache mich dann als Hersteller strafbar. Aber das ist natürlich ein sehr theoretisches Thema, das jetzt für Patienten, die nur mit einem Chatbot sprechen, kaum eine Rolle spielen werden. Sie werden durch ihre Informationen an den Chatbot. Den Chatbot vermutlich nicht so sehr verwirren, dass er völlig sozusagen aus den Bahnen gerät und völlig, und völlig verwirrt zurückgelassen wird. Was die Rechte anbelangt, ist es auch so, dass man halt einen mit einem Chatbot spricht. Man hat einen Anspruch auf die Transparenz darauf, dass man mit einem Chatbot spricht und nicht mit einem natürlichen Menschen. Ansonsten richtet sich natürlich nach der allgemeinen Thematik, ob ich zum Beispiel einen Termin innerhalb einer bestimmten Zeit als Arztpraxis einräumen muss nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Also mein Chatbot muss dann schon auch dafür sorgen, dass ich rechtzeitig einen Termin bekomme und dass ich das auch rechtzeitig sozusagen einen Abwurf in Anführungszeichen dann an eine natürliche Person, an eine Kraft erfolgt, die dann auch dann entscheiden kann, vielleicht braucht der betreffende Mensch sofort einen Termin etc. Also das muss dann eben beachtet werden, dass die Chatbots nicht dazu führen, dass jemand keinen Termin bekommt, der eigentlich einen Anspruch auf einen Termin hätte.
Jetzt haben Sie ja gesagt, da unterscheiden sich natürlich die Medizinprodukte. Die sind ja, sag ich mal, zum Einsatz von Diagnostik und Behandlung, werden ja jetzt in der Radiologie schon sehr häufig eingesetzt. Und welche rechtlichen Konsequenzen hat das jetzt, diese Hochrisikomedizinprodukte? Was muss man da beachten? Was ist da wichtig für die Patienten? Was ist wichtig für Ärzte, für Psychotherapeuten beim Einsatz von sogenannten Medizinprodukten?
Die dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie tatsächlich auch CE-zertifiziert sind. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man als Ärztin, als Arzt zu beachten hat, dass man nur CE-zertifizierte Medizinprodukte einsetzt. Wenn man eine CE-Zertifizierung hat, dann kann man sich darauf verlassen, dass diese Produkte auch richtig funktionieren. Das ist ja auch ein Haftungsthema. Ja? Wenn eine Ärztin, ein Arzt ein Medizinprodukt richtig gebrauchsanweisungsgemäß einsetzt und dann Fehler durch das Medizinprodukt passieren, dann haftet nicht der Arzt, sondern dann haftet der Hersteller des Algorithmus. Wenn aber natürlich die Ärztin, der Arzt das falsche Medizinprodukt von vornherein einsetzt, dann haftet weiterhin die Ärztin und der Arzt, weil das Medizinprodukt natürlich nicht sachgerecht, sachgemäß eingesetzt wurde. Also das sind zum einen diese Themen. Ich darf nur ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt einsetzen. Und was besonders spannend ist, was dann auch hier wieder zurückführt zu dem Thema menschliche Aufsicht, das wir in der ersten Folge schon angesprochen haben. Jeder Betreiber einer Hochrisiko-KI ist verpflichtet, von mir sogenannten KI-Beauftragten zu bestellen, der sich mit diesem Medizinprodukt auskennt, der also dieses Medizinprodukt, diese KI in- und auswendig kennt, weiß, wie sie funktioniert, weiß auch, wo ihre Schwächen liegen und der eng auch gerade mit dem medizinischen Personal zusammenarbeitet, der aufnimmt, wie sich die KI entwickelt und der gegebenenfalls dann auch verpflichtet ist, die sogenannte Stopptaste zu drücken, wie der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber vorgesehen hat. Also es muss immer von dem Betreiber, von der Arztpraxis, von der Ärztin, von dem Arzt eines KI-Medizinprodukts als Hochrisiko-KI-System ein solcher KI-Beauftragter bereitgehalten werden, der dieses System dann ständig beobachtet oder beobachtet darauf hin, ob es auch während seines laufenden Betriebs nach wie vor ordnungsgemäß funktioniert oder ob es gegebenenfalls abdriftet aufgrund irgendwelcher Fehler oder aufgrund seltener Konstellationen, die vielleicht der Hersteller selber nicht trainiert hat, dann falsche Ergebnisse herauskommen. Es gibt ja auch, so wie im Arzneimittelbereich, die Pharmakovigilanz, so gibt es auch die KI-Vigilanz. Man muss dann auch unerwartete Reaktionen beispielsweise einer KI melden und mit dazu beitragen, dass eben der Hersteller diese Fehlfunktionen dann gegebenenfalls beseitigt. Also auch für die Betreiber von KI-Medizinprodukten ergeben sich hier große Herausforderungen. Das wird für Krankenhäuser noch eine größere Herausforderung werden. Die Krankenhäuser werden in Zukunft Hunderte oder Tausende solcher Hochrisiko-KI-Systeme einsetzen. Auch in der Arztpraxis wird es sehr viele geben. Meine persönliche Prognose ist, dass natürlich nicht jede Praxis, jedes Krankenhaus seinen eigenen KI-Beauftragten für jede einzelne KI hat. Das wäre finanziell gar nicht leistbar. Ich gehe mal davon aus, dass sich da so externe Netzwerke herausbilden werden und dass dann externe KI-Beauftragte zur Verfügung stehen, um eben dann für jeweils bestimmte KI-Medizinprodukte für eine Vielzahl von Krankenhäusern und Arztpraxen eben die Funktion des KI-Beauftragten zu übernehmen. Das ist dann ähnlich wie der Datenschutzbeauftragte. Das muss ja auch kein Angestellter sein. Auch das kann man outsourcen.
Ja, das wird noch spannend, aber ich würde gerne jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar alltäglich haben wir jetzt schon das häufiger so, dass Patienten auch kommen, haben ChatGPT oder ein anderes KI-System schon mal gefragt zu ihrer Diagnose und was dann die richtige Therapie ist. Und das legen sie uns dann in der Arztpraxis vor. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit darf denn der Arzt selbst ein solches System benutzen oder gibt es da ganz spezielle Sachen, die wir zu beachten haben? Und wie gehen wir damit um?
Auch da sind wir wieder mitten im Bereich Abgrenzung Medizinprodukt, Nicht-Medizinprodukt. Ich hatte ja vorher schon angedeutet, viele fragen sich, ob beispielsweise ChatGPT nicht selber schon ein Medizinprodukt ist. Aus meiner Sicht spricht vieles dafür, dass es ein Medizinprodukt ist. Dann müsste es eigentlich zertifiziert sein. Wir werden schauen, was da die Zukunft bringt. Da sind gerade jetzt nicht speziell bezogen auf ChatGPT, aber generell auch Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gerade, in denen nochmal genauer analysiert wird, wann ist eigentlich eine Software genau ein Medizinprodukt. Und das gilt dann natürlich sowohl für die Nutzung durch Patienten als auch für die Nutzung durch Ärzte. Wenn die KI als Medizinprodukt zertifiziert ist, dann ist es in Ordnung, dann kann sie verwendet werden. Und wenn der Patient dann in die Arztpraxis kommt und dem Arzt sagt, eigentlich brauche ich dich gar nicht, ich weiß schon, was ich habe und was zu tun ist, dann muss der Arzt eben entscheiden, ja, soll er überhaupt noch behandeln? Will der Patient behandelt werden? Wenn der Patient behandelt werden will, dann muss sich der Arzt ein eigenes Bild machen, entweder anhand seiner sonstigen Tools oder nutzt auch seine eigene KI dafür und dann steht KI gegen KI gegebenenfalls oder KI gegen Ärztin oder Arzt oder alle drei gegeneinander, dann sind wir halt in der Situation, dann haben wir nicht nur die Zweitmeinung, sondern auch eine Drittmeinung und damit muss man sich dann eben auseinandersetzen und am Ende muss der Patient dann entscheiden. Der Patient ist dann der wirklich sehr, sehr gut und top informierte Patient, top aufgeklärte Patient und er muss dann am Ende entscheiden, welche Behandlung er haben möchte oder keine Behandlung haben möchte oder was zu tun ist.
Also jetzt komme ich ja aus der Schmerzmedizin und wir haben ja dann sehr, sehr unterschiedliche Schmerzen und wenn das nicht richtig eingegeben wird, dann ist natürlich auch die Diagnose verkehrt. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Untersuchung, also einen Patienten anzufassen, mal zu gucken, wo kann das herkommen. Also Schmerzen im Knie zum Beispiel, die können genauso gut auch mal von einem Bandscheibenvorfall kommen, wie auch von einem Meniskusschaden. Also das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Behandlungen, die dann erforderlich sind. Und insofern bin ich immer sehr skeptisch, wenn in ChatGPT eine Diagnose kommt, also Patienten auch schon damit ankommen, weil untersucht hat sie ja keiner. Also ich glaube, das sollten wir immer bedenken. Und auch für die Patienten ist das, denke ich, wichtig, dass eine Untersuchung damit nicht mehr durchgeführt werden muss, weil das ist eigentlich das Wesentliche, ne?
Keine Frage. Also der ärztliche Standard bleibt. Es ist immer nur die Frage, wie er umgesetzt wird. Bei Ihren Beispielen ist es dann vielleicht noch ferner liegend, aber wenn Sie mal an die vielen Variables denken, die es jetzt schon gibt, schon die vielen Tools, mit denen Daten erfasst werden können zu Körperzuständen, dann sieht man schon, da kann schon auch einiges von den Maschinen übernommen werden und auch von Software zumindest mal vorsortiert, voranalysiert werden. Also insofern, es wird weiterhin natürlich auch körperlich untersucht werden müssen, aber auch körperliche Untersuchungen können zunehmend durch KI-Systeme übernommen oder gegebenenfalls auch ersetzt werden. Und auch da ist natürlich wichtig, das sind ja Paradebeispiele für Medizinprodukte, weil da individuelle Patientendaten verwendet werden, dann für die Analyse, für die Entscheidung. Und das ist genau dann die Idee der KI-Verordnung und der Medizinprodukteverordnung, gemeinsam dafür zu sorgen, durch Zertifizierungsprozesse, dass diese KI auch wirklich mit hoher Sicherheit in allen Fällen, in denen sie angewendet wird, auch richtige Ergebnisse liefert.
Ja, ist im Moment noch für mich jetzt schwer vorstellbar, wie eine körperliche Untersuchung durch eine KI durchgeführt werden kann, ehrlich gesagt. Aber wird ja alles kommen. Ich meine, es geht nicht um technische Untersuchungen wie Radiologie. Ne?
Ich gehöre zu der Generation, die Raumschiff Enterprise noch geguckt hat. Insofern, man muss nur mit einem Gerät über die Stelle fahren und schon weiß man, was man hat. Nein, das ist natürlich Zukunftsvisionen. Ja, aber wir sprechen ja auch jetzt über die Zukunft. Das sind erste Anfänge und heute ist man da sicherlich nicht so weit. Aber wer weiß, was die Zukunft hier bringt.
Ja, wir sind gespannt. Aber was wir heute natürlich auch schon haben, sind unsere digitalen Gesundheitsanwendungen. Ich glaube, da sollten wir auch noch mal kurz drüber reden, weil das sind ja auch Medizinprodukte, die sind jetzt niedrigere oder auch manche sind auch höhere Risikoklassen. Und die sind ja dazu bestimmt, Sachen auch eventuell zu erkennen, aber auf jeden Fall zu überwachen, zu behandeln oder zu lindern. Und da gibt es ja zum Beispiel was gegen Gewichtsregulation. Es gibt eine DIGA für Depressionen. Und hier ist es ja so, die werden entweder vom behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten verordnet oder sie können direkt bei der Krankenkasse beantragt werden. Und da frage ich mich dann, wer überwacht jetzt hier die Anwendung oder auch der Erfolg der Anwendung? Und ist der Patient dann rechtlich selbst dafür verantwortlich, wenn er es jetzt zum Beispiel sich direkt bei der Krankenkasse holt? Oder wer muss dann haften? Und ich denke jetzt gerade so bei Depressionen, da kann es ja durchaus schon mal sein, dass jemand dann auch vielleicht selbstmordgefährdet ist. Und wenn er sich jetzt einfach so eine DIGA bei der Krankenkasse holt und sagt, ich möchte das jetzt machen und es gibt's ja, steht mir zu, also ein Patient kann das ja bekommen, hat ja das Recht dazu. Ja, wie ist es da? Wie sieht es da aus?
Genau, das ist auch ein weiteres Beispiel dafür, ja, dass auch Untersuchungen in Anführungszeichen durch Software, durch KI erfolgen kann. Und wer ist hier verantwortlich? Natürlich der Hersteller. Der Hersteller der DIGA. Die muss ordnungsgemäß funktionieren. Es ist ein Medizinprodukt, deswegen der dann auch eine Zertifizierung, Zertifizierungsprozesse und gegebenenfalls dann auch der Einsatz von benannten Stellen und die Zertifizierung nach Medizinprodukteverordnung, das Zertifizierungsverfahren, Konformitätsbewertungsverfahren nach Medizinprodukteverordnung und nach KI-Verordnung. Das soll ja gerade sicherstellen, dass die KI hier richtig funktioniert, dass keine Fehler passieren. Wenn sie dennoch passieren, dann ist es eine Frage der Herstellerhaftung. Die Verantwortung trägt dann der Hersteller der Software, des Algorithmus.
Aber jetzt gibt es ja auch Chatbots mittlerweile, zum Beispiel wenn jetzt, sag ich mal, wir haben ja immer das Problem, dass die Psychotherapiestellen eigentlich zu wenige sind, beziehungsweise es lange dauert, bis man einen Platz bekommt. Und wenn jetzt Patienten nach einer Behandlung von der Depression entlassen werden, gibt es mittlerweile ja auch Möglichkeiten, dass sie einen Chatbot bekommen, der sie begleitet. Aber dieser Chatbot lernt doch eigentlich von den Patienten. Und da stelle ich mir immer die Frage, was passiert, wenn er Ihnen jetzt falsche Angaben macht oder sagt, jetzt musst du das oder das tun?
Auch da wieder. Dieser Chatbot ist in diesem Fall ein Medizinprodukt. Gleichzeitig ein Medizinprodukt. Das heißt, er darf nur dann verwendet werden, wenn vorher ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt worden ist, das sicherstellt, dass dieser Chatbot auch richtig funktioniert und dann keine falschen Empfehlungen gibt oder keine falschen Schlüsse zieht. Also das ist letztendlich zertifizierte, qualitätsgesicherte Software, die genau das vermeidet, dass eben hier Fehler passieren. Jedes Medizinprodukt ist das, eine kleine Ärztin oder ein kleiner Arzt, ja, und darf in seinem Bereich dann eben nur eingesetzt werden, wenn sichergestellt ist, dass es so programmiert wurde und so funktioniert, dass auch das richtige Ergebnis dabei rauskommt. Also es ist alles eine Frage des Konformitätsbewertungsverfahrens. Sie haben doch das Thema Ongoing Learning sozusagen angesprochen. Es gibt ja Algorithmen und die frühen Medizinprodukte, insbesondere auch in den USA, die dort, heißt es Zulassung, von der FDA zugelassen wurden. Das waren sogenannte Locked Algorithms, also KI-Systeme, die nicht mehr weitergelernt haben. Die wurden nur trainiert bis zu einer bestimmten Qualität. Da hat man dann verglichen, wie würden Ärzte entscheiden, wie entscheidet die KI. Und als man dann festgestellt hat, also die KI hat mindestens so gut entschieden wie die Ärzte, hat die FDA diese KI dann zugelassen. Die FDA hat aber auch gesagt, ja, das eigentlich Interessante und Spannende ist ja, dass KI immer weiter lernt, weil je mehr Daten sie hat, desto besser, desto feiner, desto genauer wird sie. Und deswegen wollte die FDA auch solche aus der Praxis weiterlernenden KIs zulassen, was sich so ein bisschen gebissen hat mit dem Medizinprodukterecht. Das sagt immer dann, wenn was verändert wird, muss ich wieder neu zertifizieren, neu zulassen. Und das ist ein sehr interessantes Moment, das jetzt in der KI-Verordnung auch vorgesehen ist. Die KI-Verordnung lässt das Weiterlernen zu, unter der Voraussetzung, dass der Hersteller von vornherein einen bestimmten Korridor definiert hat, in dem sich die KI weiterentwickeln kann, das heißt insbesondere verbessern kann, verfeinern kann. In dem Moment, in dem festgestellt wird, dass die KI diesen vorherbestimmten Korridor in der Praxis verlässt aufgrund des Weiterlernens, in dem Moment entfällt dann die Zertifizierung und muss dann wieder neu zertifiziert werden. Aber erst dann liegt eine Änderung in diesen Fällen vor, wenn eben die KI sozusagen abgedriftet ist und nicht mehr so funktioniert wie vorher gesehen, vorher gedacht, vorausgeplant. Aber das ist ein weiteres sehr spannendes Element, das die KI-Verordnung in das Medizinprodukterecht eingeführt hat. Also Medizinprodukte können sich bei KI jedenfalls in Zukunft verändern, verbessern, solange das innerhalb des vorherbestimmten Korridors ist und mit zertifizierten Korridors ist, ohne dass sie dann neu zertifiziert werden müssen.
Und wer hat die Aufsichtspflicht über das Ganze? Der Anbieter, der Betreiber, der Anwender?
Vor allem der Betreiber und der Hersteller selber natürlich. Ich hatte vorher ja gesagt, es gibt die Verpflichtung für professionelle Betreiber nur, nicht für private Betreiber, also nicht für den Patienten. Der wird sich aber dann schon melden, wenn oder hoffentlich melden, wenn ihm etwas komisch vorkommt. Aber professionelle Betreiber wie Arztpraxen, wie Krankenhäuser von Medizinprodukten müssen einen KI-Beauftragten dafür bestellen. Der muss drauf schauen. Sie müssen dann auch dem Hersteller unerwünschte, unerwartete Nebenwirkungen, würde man im Arzneimittelbereich sagen, oder Ergebnisse melden. Der Hersteller hat auch diese KI-Vigilanzpflicht, also Marktüberwachungspflicht. Er muss, so wie im Arzneimittelbereich, ein hochaufwendiges Marktüberwachungssystem betreiben, um zu sehen, herauszufinden, funktioniert meine KI in der Praxis noch ordnungsgemäß. Gegebenenfalls muss er einschreiten und natürlich überwachen auch Behörden das ordnungsgemäße Funktionieren von KI. Also auch die Behörden sind in die Überwachung hier eingeschaltet. Hochrisiko-KI-Systeme werden nach der KI-Verordnung sehr streng auch gerade in ihrem Markteinsatzbereich überwacht durch Behörden, durch Hersteller und durch professionelle Betreiber.
Ja, das waren jetzt nochmal viele Informationen zu der rechtlichen Lage von KI in der Medizin. Und wir haben jetzt nochmal gesprochen über diesen AI-Act der EU. Und das ist ein unmittelbar wirksames Recht, haben Sie gesagt. Das heißt, es ist eine Verordnung und national muss jetzt nur noch geregelt werden, welche Instanz das Ganze überwacht. Aber es muss eigentlich direkt umgesetzt werden in den Ländern. Da gibt es nicht mehr irgendwelche Zwischenschritte. Und die EU hat sich entschieden, dass es ein Gesetz geben soll, das eben unterstreicht, dass die KI unsere Werten entsprechen soll und dass die KI den Menschen dienen soll und die Menschenrechte wahren soll. Und das ist natürlich etwas ganz Wichtiges und unterscheidet sich zu diesen liberalen Gesetzen in USA oder in China, wo es vor allen Dingen auch um Überwachung geht. Die Risikoeinteilung, die ist dann insofern wichtig, dass wir einfach nochmal eine Unterscheidung haben, was sind Hochrisiko-KI-Systeme und was sind eben mit geringem Risiko verbunden. Und da haben wir uns nochmal über diese Medizinprodukte unterhalten. Und da gibt es natürlich auch eine Medizinprodukteverordnung. Und auch da gibt es schon Risikogruppen, in die eingeteilt sind. Und wichtig ist einfach bei den Medizinprodukten, hier sind Daten von Patienten gespeichert, und zwar solche Daten, die uns zum Beispiel die Diagnose helfen zu erleichtern oder auch die Behandlung. Und das ist eben ein Hochrisikoprodukt und das muss auch überwacht werden. Wenn es sich jetzt um einen virtuellen Assistenten handelt, um einen Chatbot, der Terminvergabe macht, dann ist das kein Hochrisikosystem. Patient muss dann aber darauf aufmerksam gemacht werden, wenn er in der Arztpraxis, in der Klinik anruft, dass er dann direkt erfährt, also hallo, ich bin hier ein virtueller Assistent, ich bin kein Mensch und ich mache Ihnen jetzt einen Termin. Und Wichtig ist auch, dass der Datenschutz natürlich eingehalten werden muss und das bleibt bestehen, unser System. Es gibt natürlich, wenn das Ganze in ein größeres Cloud-System überführt werden muss, etwas, was wir uns natürlich in Teil 3 nochmal unterhalten müssen. Was ist ein Cloud-System? Was bedeutet diese C5-Sicherheit, die dann verwendet werden muss? Aber da gibt es nochmal, wie gesagt, spezielle Regeln und das werden wir nochmal in einem neuen Podcast besprechen. Ja, ChatGPT, da sagten Sie auch, eigentlich müsste das ja als Medizinprodukt zertifiziert sein, weil es gibt ja doch viele Hinweise zur Diagnostik und Therapie und die Zukunft wird uns zeigen, ob auch die körperliche Untersuchung vermehrt über die KI durchgeführt werden kann. Da bin ich echt auch mal gespannt. Aufsichtspflicht, auch da gibt es natürlich die Unterscheidung zwischen Hersteller, Betreiber und natürlich auch der Patient, der es anwendet, sollte, wenn er merkt, dass irgendetwas schief läuft, sich melden. Und das Ganze muss dann natürlich entsprechend überwacht werden von unabhängigen Behörden, Kommissionen und wie auch immer. Also ganz, ganz wichtige Informationen, die wir da jetzt nochmal gesammelt haben. Aber wie gesagt, längst nicht alles. Es gibt noch ganz, ganz vieles mehr. Lieber Herr Professor Dettling, erstmal ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja, und aller guten Dinge sind drei und da gibt es noch einiges zu berichten, was es in der KI noch gibt in der Medizin, zum Beispiel Cloud-Systeme, hatten wir gerade ja schon mal angesprochen. Wie sicher sind denn diese internetbasierten Systeme und wie geht die Entwicklung weiter? Also es gibt noch ganz, ganz vieles mehr und der neue Podcast dazu erscheint dann in 14 Tagen, wieder donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter, abonnieren Sie uns, damit Sie ja nichts verpassen. Für alle, die mehr erfahren wollen, was sich rund um Schmerz- und Palliativmedizin noch so tut, in unserer Mediathek finden Sie weitere spannende und informative Podcasts dazu. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie interessiert und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.